ARD. Nach dem 22. Spieltag in der Bundesliga ist das Titelrennen eigentlich entschieden. Die Bayern haben sich ein 0:0 in Leverkusen ermauert. Manuel Neuer war deswegen ja nicht unzufrieden.
Es war vielleicht nicht unser bestes Spiel heute, das muss man zugeben. Aber entscheidend ist am Ende das Resultat.
Borussia Dortmund hat mit 0:2 in Bochum verloren und Nico Schlotterbeck hat versucht, das zu erklären.
Man weiß, was einen erwartet bei so einer hitzigen Stimmung. Und wir waren nicht bereit, wir waren dafür nicht ready. Und deswegen haben wir auch verdient 2:0 verloren.
Ja, und in Liga 2 lässt der Hamburger SV Punkte liegen. Beim Tabellenletzten HSV-Stürmer Davy Selke war im Interview danach leicht bedient.
Davy Selke, 1:1 in Regensburg, das hattet ihr euch ganz sicher anders vorgestellt.
Das ist richtig.
Ja, und das alles und noch mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Seid gegrüßt, herzlich willkommen zur frischen Folge Bundesliga-Update nach dem 22. Spieltag. Für euch heute die Nachbesprechung machen Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne und mein Name ist Tobi Schäfer. Anne, nun ist das Wochenende nach der großen Entscheidung, die gefallen ist. Wir hatten es ja schon befürchtet, dass die Stimmung, dass die Spannung aus dem Meisterrennen raus ist.
Ja, war halt, Bayern hat ja auch alles dafür getan in diesem Spiel, dass es genauso kommt, ne?
Ja, das ist das Top-Thema am Wochenende gewesen, Leverkusen gegen die Bayern 0:0. Bevor wir weiter darüber sprechen, hören wir erstmal unseren Reporter Holger Dahl. Der war nämlich im Stadion mit dabei und hat nach Abpfiff eine Nachricht geschickt.
Oh Mann, ja, wenn ihr mir vorher gesagt hättet, dass das Ding 0:0 ausgeht zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München und dass die Bayern in der ersten Halbzeit nicht einmal aufs Tor schießen, hätte ich alles nicht für möglich gehalten. Ich glaube, es ist an der Zeit zu sagen, dass der FC Bayern München mit höchster Wahrscheinlichkeit deutscher Meister wird und mein Meistertipp Bayer Leverkusen an diesem Abend in der Bayer Arena geplatzt ist. Aber hey, also Bayer hat es richtig gut gemacht, ohne Schick und Boniface, unfassbar viele Möglichkeiten rausgearbeitet. Und wenn man ihnen was vorwerfen kann, dann ist es halt eben, dass sie mit der Chancenausbeute nicht so umgegangen sind. Und der FC Bayern München hat 0:0 sozusagen zum Ende verwaltet. Das haben sie auch noch nicht so häufig geschafft. Also dafür auch Kompliment. Und mal sehen, wenn die beiden in der Champions League nochmal aufeinandertreffen sollten, das kann schon nochmal heiß werden zwischen den beiden. Aber Thema Meisterschaft mit diesem Abend in Leverkusen, sehr, sehr wahrscheinlich gelaufen.
Hatte Holger nicht wochenlang angekündigt, dass das Spiel wird, bei dem Leverkusen an den Bayern vorbeizieht?
Ist am Donnerstag schon ein bisschen zurückgerudert.
Hat er auch gar nicht mehr erwähnt.
Aber trotzdem natürlich großes Kompliment an Leverkusen. Wobei ich finde schon, dass man fast schon wieder sagen kann, Alonso hat sich ein bisschen vercoacht. Er hat einfach zu spät seine Stürmer gebracht.
Mhm. Ich habe auch am Anfang gedacht, krass, der hat sein Gegenüber schon wieder ausgecoacht. Und sah ja auch echt gut aus. Aber ja, ich finde, wenn du irgendwann merkst, kein Ball will irgendwie über die Linie und dass man darüber redet, dass Bayern da eine Abwehrregel aufgebaut hat, ist ja auch schon faszinierend. Aber ja, irgendwann musst du dann halt deine Stürmer bringen und ich finde, das hat er viel zu spät gemacht.
Ja, in der 90. plus 2 glaube ich erst Schick, Boniface gar nicht. Das sind halt Typen, die machen dann aus keiner Chance eben wirklich vielleicht mal ein Tor und dann gewinnst du das Ding 1:0. Ansonsten kann man ihnen wirklich nichts vorwerfen. Es war aber das Hinspiel gespiegelt. Im Hinspiel war es eigentlich genau andersrum.
Ja genau, da waren die Bayern das spielbestimmende Team, aber haben halt auch nichts Zählbares drin.
Ist die Meisterschaft jetzt wirklich weg? Wie denken denn die Leverkusener darüber? Wir haben Jonathan Tah mal gefragt und der schreibt es glaube ich noch nicht so ganz ab.
Ich glaube, wir sollten uns einfach darauf fokussieren, Punkte zu sammeln. Punkte zu sammeln, jedes Spiel jetzt zu gewinnen. Und damit werden wir sehen, wo wir am Ende landen.
Ja, muss er natürlich sowas sagen. Er kann natürlich nicht sagen, klar, das Ding ist weg. Aber ja, es ist sehr unrealistisch, glaube ich. Vor allem die Bayern haben zwar jetzt nicht unbedingt sensationell gespielt. Mhm. Das kennt man so von den Bayern ja gar nicht, dass sie das auch können. Aber ich glaube, dass sie sich das trotzdem jetzt nicht mehr nehmen lassen werden. Es wird jetzt wieder geschimpft über die Bayern. Wie kann man nur so auftreten, so defensiv, so eine Mauertaktik? Ich fand es eigentlich mal ganz interessant und auch klug von Kompany mal zu zeigen, das können wir übrigens auch. Ne? Ja. Bei aller Kritik immer an der Defensive zu Saisonbeginn. Der FC Bayern kann offenbar auch verteidigen. Man kennt es nur einfach nicht, weil die immer eigentlich mitspielen.
Ja, und ich denke halt bei dem Programm, was du dann auch noch hast, unter der Woche schon Champions League gespielt, du musst halt auch noch das Rückspiel machen. Warum dann mal nicht sagen, ey, mach doch mal. Und ich denke, wenn Leverkusen getroffen hätte, hätten wir ja auch andere Bayern nochmal gesehen.
Ja.
Also ja, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, ne?
Genau, das würde jetzt ins Phrasenschwein kosten, was wir nicht haben.
Wir haben ja keins.
Der viel größere Sieg war natürlich auch die Vertragsverlängerung von Musiala. Das war das Wichtigste bei den Bayern jetzt am Wochenende. Er bleibt
hat ihn
bis 2030.
Aber jetzt nicht so beflügelt,
im
ne?
Spiel nicht, ne?
Also der war schon ziemlich blass in dem Spiel.
Genau, aber auch durch Leverkusen. Ich glaube, Tah stand ihm permanent auf den Füßen. Das haben die schon auch ganz gut gemacht. Auf der anderen Seite, es war ja das Duell Musiala gegen Wirtz. Wirtz immer wieder mit einer Weltklasse-Partie. Ja. Also den haben diese Gerüchte um möglichen Transfer gar nicht gestört, aber er macht natürlich dieses Ding dann da kurz vor Schluss auch nicht. Er schießt da halt dann vorbei.
Ja, das ist nicht mehr das Leverkusen der vergangenen Saison. Ne?
Genau, aber wir haben es jetzt eben schon gehört, möglicherweise gibt es das Duell gegen die Bayern nochmal in der Champions League, das steht noch nicht fest. Und unser Experte Bastian Schweinsteiger, der schätzt dann mal ein, wer käme denn dann eigentlich weiter, wenn die jetzt in der Champions League gegeneinander spielen?
Wenn du es dann immer vergleichst, du schaust dir auch mal die anderen Ligen dir an, die Top-Mannschaften, die da sind, die dann auch in der Champions League im Viertel, Halbfinale aufeinandertreffen können. Da muss man wirklich sagen, da Leverkusen und Bayern München, da brauchst du dich auf jeden Fall nicht verstecken, da gehören die dazu. Und sie haben, beide Mannschaften haben dieses Potenzial. Natürlich, Leverkusen ist noch so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen frisch noch so ein bisschen da dabei, aber sie müssen natürlich auch lernen. Deswegen tat ihnen das Atletico Madrid-Spiel mit Sicherheit auch sehr gut, um zu lernen, wie man auch mit solchen Situationen umzugehen hat. Oder was man sich einstellen muss. Und beide Mannschaften, wenn sie aufeinandertreffen würden, da ist es wirklich 50-50.
Ja, wünschen wir uns das, dass sie aufeinandertreffen?
Ja, nicht so früh, ne?
Später
also,
erst.
Ja, es wäre auf jeden Fall, also bin ich mir auch sicher, dass das ein ganz anderes Spiel wäre.
Aber ich glaube auch, dass Leverkusen in der Champions League weiterkommt als der FC Bayern, habe ich irgendwie im Gefühl. Und Leverkusen im Finale in München möglicherweise gegen, weiß ich nicht, Liverpool. Ich kenne jetzt
den. Also wenn die im Achtelfinale gegeneinander spielen, sagst du Leverkusen?
Ich glaube, dass Leverkusen weiterkommt. Und die Bayern werden Meister, Leverkusen holt sich die anderen beiden Titel.
Oh.
Na, wobei beim Pokal war ich ja, glaube ich, bei Stuttgart. Da müssen wir nochmal neu reden. Aber ich würde das jetzt, also warum nicht?
Dass Leverkusen die Champions League holt, kann ich mir nicht vorstellen.
Gut. Warten wir erstmal die Auslosung ab und gucken jetzt erstmal wieder auf die Bundesliga, beziehungsweise erstmal noch auf die zweite Liga. Da beherrscht die Spannung an der Tabellenspitze wieder alles. Es ist wieder ein bisschen enger geworden. Wir gucken uns die Tabelle an. Der SFC Köln bleibt vorne, trotz 0-3 in Magdeburg, wo eigentlich sich jeder gefragt hat, wie kann man denn in Magdeburg verlieren? Die gewinnen noch zu Hause gar nicht.
Vorher hat in dieser Saison noch niemand in Magdeburg verloren.
Aber weil der HSV beim letzten in Regensburg eben auch nur 1-1 gespielt hat, zum Glück hat der FC, also die Köln haben die Adamian ja nach Regensburg ausgeliehen. Der hat das Tor für Regensburg gemacht, also hilft den Kölnern, wo es nur geht. Davy Selke dann per Elfmeter ausgeglichen, zuvor einen verschossen. Mhm. Was war für dich enttäuschender, dass der HSV da nicht gewinnt oder dass Köln da in Magdeburg einfach so eine
also,
Reise
Also, dass
kriegt?
Der HSV nicht gewinnt, wenn die Tür offen ist, das überrascht mich jetzt eher
aber
weniger.
Aber letzte Woche in Münster haben sie ja irgendwie gezeigt, ja, das geht doch irgendwie bei solchen Spielen.
Meine größere Enttäuschung war eigentlich Kaiserslautern, weil die Lautrer hätten ja auch an die Tabellenspitze springen können und spielen dann nur 0-0. Also irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser zweiten Liga will gar niemand Tabellenführer sein.
Das stimmt, aber das war ja eigentlich klar, dass es 0-0 ausgeht. Ich hatte es am Donnerstag gesagt, ein Spiel von zwei herausragenden Torhütern und dann geht es eben 0-0 aus.
Klar,
ich
wenn
glaube,
du das sagst.
Lautern konnte eher damit leben als Hannover, die jetzt, wie oft haben die jetzt viermal unentschieden gespielt. Haben zwar auch nur 5 Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz, aber die kommen jetzt auch nicht so richtig da oben ran. Mhm. Aber trotzdem natürlich alles super eng. Da gucken wir nochmal kurz drauf. Magdeburg ist Vierter und Platz 5 und 6 sind ja auch wieder in Reichweite. Ja. Nur 3 Punkte dahinter. Düsseldorf und Paderborn. Und am kommenden Wochenende, Anne, gibt es unfassbare Endspiele, sage ich jetzt mal. Also HSV gegen Lautern, Zweiter gegen Dritter und Köln gegen Düsseldorf, Erster gegen Fünfter.
Dann
hast du wahrscheinlich
so
genauso schlau wie vorher.
Ne?
Ja.
Ja, ich finde, also ich habe mich echt gefragt, liegt das daran, dass es so spannend ist, weil niemand so richtig gut ist? Ich habe jetzt mal geguckt, vergangene Saison, 22. Spieltag war St. Pauli mit 45 Punkten Tabellenführer, also 5 Punkte mehr als die Kölner jetzt. So viel mehr war das dann tatsächlich auch gar nicht.
Anderes großes Thema in der zweiten Liga ist Hertha BSC. Die haben sich nämlich von Trainer Christian Fiel getrennt nach einer unverdienten Niederlage eigentlich in Düsseldorf. Das hätten die eigentlich auch gewinnen können. Es waren jetzt aber 4 Niederlagen in Folge. Hertha steht so schlecht da wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ist dann halt einfach der Mechanismus. Dabei gibt es ja auch das Sprichwort, viel hilft viel. Aber eben Fiel hilft nicht viel. Stefan Leitl ist, glaube ich, der Wunschnachfolger.
Habe ich auch gelesen. Ja, ich finde halt, Fiel, wenn du guckst, wo der mit Nürnberg vergangene Saison war, ich glaube Platz 12 am Ende der Saison, also ist jetzt nicht so jemand, den ich mir holen würde, wenn ich aufsteigen will. Da ist Leitl dann vielleicht eher ein Kandidat.
Aber schon auch komisch. Leitl war ja in Hannover und dann jetzt...
Aber ich habe auch nicht verstanden, warum der da gehen musste.
ja, es hat eben nicht gereicht. Sie wollen eben aufsteigen und da waren sie eben nicht vorne genug mit dabei. Hm. Sind sie jetzt aber immer noch nicht mit Breitenreiter.
Nee, eben. Also.
Gut, das weiß der vorher nicht. Nee. Aber spannend, wenn dann ein Trainer zurückkehrt in die Liga zu einem anderen Verein. Also zweite Liga, kommendes Wochenende wird dann spannend. Da werden wir am Donnerstag vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Gucken jetzt erstmal noch auf das Wochenende in der ersten Liga und küren mal den Spieler des Spieltages. Mhm. Ich finde, da bietet der VfL Bochum einiges an.
Ja.
Da hätte man jetzt, also ich
würde.
Wobei
der ja auch die leichteste Aufgabe hat.
Ja, auch wieder wahr. Georgios Mazuras, zwei Tore gemacht gegen den BVB. Im Stadion wurde als Torhymne der Sirtaki gespielt.
Ja.
Ausnahmsweise. Es wurde auch Sirtaki getanzt. Nur VfL-Trainer Dieter Hecking, der hat dabei nicht mitgemacht.
Ich bin ein schlechter Tänzer. Also, aber es freut mich für Georgios. Er ist vom ersten Tag an, glaube ich, hier super angekommen. Hat, ist ein super offener Typ. Ist auf die Jungs zugegangen, dass er sich heute so belohnt. Glück macht er noch ein drittes Tor. Das hat er sich vielleicht aufgehoben dann für die nächsten Wochen. Aber ich bin sehr froh, dass er da ist.
Ja, was lernt der VfL daraus? Gegen Dortmund immer einen griechischen Stürmer aufbieten. Denn für Bochum war es der erste Heimsieg gegen Dortmund seit 2007. Damals auch 2-0 und damals traf der Grieche Theofanis Gekas doppelt.
Ja.
Ja.
Okay.
Ist so.
Ja, glaube ich dir.
Aber man hätte natürlich auch Timo Horn zum Beispiel nehmen können, der seit 3 Jahren zum ersten Mal wieder Bundesliga gespielt hat, hat vor dem Spiel die Ansprache gehalten, hat den Kasten sauber gehalten, muss man auch erstmal hinkriegen. Tom Kraus auch top, Sissoko, also bei Bochum hätte eigentlich jeder Spieler des Spieltags werden können.
Ja, also ich habe mir da bei dem Spiel echt gedacht, so spielt kein Absteiger. Und da habe ich schon ganz andere Partien von Bochum gesehen, aber das war wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung, die Bundesliga-Niveau verdient hat auf jeden Fall.
Ja, was ist dein Spieler des Spieltags?
Da wären wir nochmal beim Topspiel, weil ich das einfach so krass fand, wie Upamecano gespielt hat. Bei dem habe ich nämlich zwischendrin auch gedacht, ja, und irgendwann kommt der Moment, da haut er wieder so ein Patzer raus und dann gewinnt Leverkusen das Spiel. Aber der hat total sicher gestanden, also hat er echt gut gemacht.
Ja, kriegt er ja nicht oft solche Lorbeeren, ne?
Von mir vor allem nicht, nee, das stimmt.
Vom Spieler des Spieltages, dann sind wir schnell beim Verlierer des Spieltags. Mhm. Und auch da bin ich dann wieder bei der Partie von Bochum gegen Dortmund und da muss man leider, so leid mir das tut, Niklas Süle nennen.
Warum? Das war doch eine super schöne Vorlage zu 2-0.
Ja, die einen nennen es Vorlage, die anderen nennen es schlimmer Patzer und es ist natürlich deswegen so tragisch, weil er im Vorfeld ja von seinem Trainer, von Niko Kovac, nochmal sehr gelobt wurde. Mhm. Er hat ihm in Aussicht gestellt, er wird bei der WM dabei sein und dann ist er reinrotiert und dann macht er eben diesen mitspielentscheidenden Fehler.
Aber halt. Wird auch bei der WM nicht als Außenverteidiger spielen wahrscheinlich, ne?
Es ist natürlich auch so ein bisschen exemplarisch für die Gesamtsituation bei Borussia Dortmund. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. Da fragt sich ja jetzt auch jeder, wie kann denn das eigentlich sein in der Champions League? So eine tolle Leistung und jetzt wieder dieser Rückfall in alte Muster. Und es stellt sich immer wieder die Frage, wo sind die Führungsspieler? Mhm. Nach dem Spiel waren sie zumindest nicht da. Nur Nico Schlotterbeck hat sich, glaube ich, zum Interview gestellt. Alle anderen nicht. Kovac hat es begründet mit, ja, die müssen jetzt müssen regenerieren. Mhm. Wir haben bald das nächste Spiel. Die müssen Nahrung aufnehmen. Natürlich auch vorgeschoben.
Ja.
Er kann ja sagen, nee, heute wollten wir einfach mal nicht sprechen und da müsst ihr jetzt mal mit leben. Aber ja, der BVB liegt am Boden.
Ich fand es auch bezeichnend, nach dem Kiel-Spiel war das ja, glaube ich, als Emre Can hingegangen ist und seine Spieler da weggezogen hat von den Fans, was ich auch absolut nicht okay finde, wenn die mit den Fans noch weiter reden wollen. Aber diesmal haben die Fans die Spieler weggeschickt. Also das, finde ich, ist dann halt schon...
Höchststrafe.
Ja, schlimmer kann... Also dann lässt du dich ja lieber anbrüllen, als dass sie sagen, hau ab.
Es gibt auch einen Schiedsrichter, der anonym bleiben will, das habe ich, glaube ich, stand bei Bild oder so, der auch gesagt hat, beim BVB ist es so, dass wir seit Mats Hummels weg ist, keinen Ansprechpartner mehr auf dem Platz haben. Also das spricht ja auch dafür, da ist einfach keiner mehr, der irgendwie vorangeht. Mhm. Und das hört man auch aus einer Aussage von Niko Kovac so ein bisschen raus, der backt zumindest jetzt nämlich erstmal kleine Brötchen.
Wir müssen jetzt auch gar nicht nach oben schauen, wir müssen zusehen, dass wir jetzt erst einmal wieder Spiele in der Bundesliga gewinnen, weil das ist das, was wir brauchen. Das ist unsere Hausarbeit. Champions League ist nur die Sahne oben auf der Torte.
Ja, ich finde, da hört man nämlich raus, die Spieler suchen sich ihre Highlights aus. Da ist ja eben keiner dabei, der sagt, so, jetzt passt mal auf, jetzt ist Bundesliga, jetzt ist Alltag, jetzt ist wichtig. Und wenn Champions League ist, dann können wir glänzen. Ne? Dann ist die Hymne, dann gucken alle zu. Und, ne? So, das macht der BVB gerade. Und das ist halt typisch für eine Mannschaft, die irgendwie bisschen führungslos ist.
Aber ich finde, Kovac steigert sich von seinen Ansprüchen her, weil nach dem ersten Spiel hat er noch gesagt, wir würden gerne zu 11 zu Ende spielen. Jetzt will er mal gewinnen. Vielleicht kommen da ja dann irgendwann auch die Ansprüche, dass er seinen Spielern klar machen kann. Das ist was ganz Tolles, wenn man auch in der Bundesliga Punkte sammelt.
Er ist natürlich jetzt aber auch in einer guten Situation, was das Personal angeht. Er hat ja bisher noch nicht groß jetzt was verändert, aber kann jetzt gegen Lissabon, jetzt in den Champions League Playoffs, wo sie ja eh eigentlich schon so gut wie durch sind, kann er ordentlich durch.
Würde ich beim BVB ja, jetzt nicht von
aber,
ausgehen.
Naja, gut, wollen wir das mal jetzt nicht hoffen. Aber er kann ordentlich durchrotieren und kann das mit Belastungssteuerung begründen, kann aber natürlich eigentlich zwischen den Zeilen schon die Botschaft senden, also du spielst jetzt heute nicht, weil guck dir nochmal das Bochum-Spiel an. Also ich glaube, dass er da jetzt vielleicht ein bisschen rasieren wird.
Ja, ist aber halt dann auch schwierig, weil wenn du anfängst immer wieder zu tauschen, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu Heidenheim, ist das, glaube ich, auch gar nicht so clever, wenn dann halt in der Bundesliga auch die nächste Aufgabe direkt wieder ansteht.
Ja. Das ist dann gegen Union Berlin am kommenden Wochenende. Danach St. Pauli, dann Augsburg. Das sind eigentlich drei Spiele. Da muss der BVB 9 Punkte holen. Mhm. Dann spielen sie gegen Leipzig. Dann ist es vielleicht auch schon so die allerletzte Chance auf die Champions League. Weil Leipzig bietet es ja an.
Und das war ja in der Hinrunde so ein bisschen der Knackpunkt, wo du dachtest, niemals wird Dortmund das gegen Leipzig ziehen und dann gewinnen sie. Also.
Ja. Ja, oder ist es dann vielleicht doch Mainz, die gegen deinen Verlierer des Wochenendes gespielt
haben? Genau, also für mich der erste FC Heidenheim verliert 0-2 gegen Mainz. Also ich finde, klar, bei Mainz hast du auch die Story, Jonathan Burkhardt ist zurück, der trifft, der legt einen auf. Also natürlich schwierig gegen Mainz dann irgendwas zu holen, aber halt auch Heidenheim wieder unter der Woche 2-1 gegen Kopenhagen gewonnen in diesen Conference League Playoffs und dann 8 Änderungen in der Startelf. Ich verstehe das einfach nicht. Und Frank Schmidt sagt ja, klar, es ist wichtig, dass wir unter der Woche dann halt alles geben, weil natürlich willst du sowas nicht abschenken, wenn du international spielst. Aber da geht es doch auch um die Bundesliga, da geht es ja auch um den Klassenerhalt.
Ja, und du musst auch mal, selbst wenn du eine hohe Belastung hast, musst du auch mal so ein bisschen auf die Mentalität vertrauen. Mhm. Ich glaube, dass Spieler das eher pusht, wenn sie zwar ein bisschen müde aus so einer Europa-League-Woche dann in so ein Bundesligaspiel gehen, aber wenn sie mit diesem Erfolgserlebnis in das Spiel gehen, dann sind sie vielleicht zu mehr in der Lage, als wenn du irgendwie ausgeruht bist. Aber für Heidenheim sehe ich ehrlicherweise schwarz. Sie spielen jetzt gegen Leipzig und Gladbach. Und danach sind sie, glaube ich, Tabellenletzter, weil die anderen dann vorbeiziehen. Ich glaube, am nächsten Wochenende geht es noch nicht, weil Kiel spielt dann, glaube ich, gegen Leverkusen. Aber ich glaube, spätestens in 2-3 Wochen ist Heidenheim Letzter.
Boah, auch Hot Take. Also ich glaube, Bochum, also kommt ja auch drauf an, ne? Wenn Bochum diese 2 Punkte noch bekommt, dann sind sie ja vorbei. Also,
ja, und da muss nur noch Kiel vorbei.
Da muss nur noch Kiel vorbei, ja.
Ja, aber für die Europa League bzw. Conference League, das haben wir ja auch häufig gesagt, das ist einfach, glaube ich, der Genickbruch gewesen von Heidenheim.
Ja, wäre es vielleicht auch besser gewesen, auszuscheiden, auch wenn das niemand in Heidenheim hören will.
Kommen wir mal zum Tor des Spieltages an diesem Wochenende.
Ist für mich ein Gladbacher und zwar ein Gladbacher Verteidiger. Lukas Ulrich macht das 1-0, sein allererstes Bundesliga-Tor überhaupt. Und ich finde, war auch schön eingeleitet von Hack, aber auch generell finde ich diese Story einfach so geil. Der ist 20 Jahre alt und
kommt aus Berlin und trifft in Berlin.
Kommt aus Berlin, genau, ja.
Ja, und ja, für Gladbach läuft es natürlich sensationell. Es war übrigens der erste Sieg im 7. Anlauf bei Union Berlin für die Gladbacher, also Angstgegner besiegt. Gladbach ist seit 4 Spielen ungeschlagen, holte 10 der 12 möglichen Punkte in den letzten Spielen. Kevin Stöger fand ich überragend. 97% Passquote, bisschen underrated auch aktuell bei den Gladbachern.
Ja, wenn du halt einen Tim Kleindienst als Teamkollegen hast.
Genau, hast natürlich wieder Tim Kleindienst, der hat getroffen zum 5. Mal in Folge, war klar einen Tag nach dem Valentinstag, dass er da trifft, sagt zumindest sein Trainer Gerardo Seoane.
Ja, also das ist ja kein Geheimnis, der steht, kommt immer rechtzeitig zum Rendezvous im 16er.
Ja, und dann ist es immer gut, wenn man nichts anbrennen lässt beim Rendezvous im 16er. Jetzt schon 14 Saisontore, bester deutscher Torschütze in der Bundesliga. Und für Gladbach geht es jetzt wirklich richtig an die Champions League schon. 3 Punkte, sind es 3 Punkte hinter der Champions League? Auf jeden Fall sind sie ganz dicht oben dran.
Warte, ich gucke das nebenbei nach.
Haben jetzt Augsburg, doch, Heidenheim, Mainz und Bremen. Das sind 4 Spiele, da kannst du auch ganz schnell aus Versehen mal 12 Punkte holen. Mhm. Und dann ist Gladbach da richtig in der Verlosung, weil ich habe es eben gesagt, Leipzig auf Platz 4, wo ich mich frage, wie können die noch Vierter sein? Ja. Die haben von den letzten 8 Spielen 2 gewonnen und mogeln sich immer noch auf Platz 4, aber lange geht das nicht mehr gut und die Teams dahinter, die müssen es nur annehmen.
Ja, und da siehst du halt Gladbach, vergangene Saison, Umbruchssaison, die haben immer wieder darauf hingewiesen, das ist unsere Umbruchssaison, wir fangen quasi neu an. Und wenn du die dann in Ruhe machen lässt, dann können sie halt ein Jahr später so spielen.
Ja, Mein Tor des Spieltages, kommen wir mal dazu, ist das von Hugo Larsson, das 1:0 von Eintracht Frankfurt gegen Kiel beim 3:1-Sieg. War jetzt nicht besonders spektakulär, aber es war mit dem Oberschenkel. Jo. Das hat mir eigentlich deswegen ganz gut gefallen und passte eben auch zu seiner Leistung. 64% gewonnene Zweikämpfe, ist am meisten gelaufen, Hugo Larsson. Und die Eintracht festigt dermaßen Platz 3. Ich glaube, da wird von hinten wird das nicht mehr gefährlich.
Nee, ich denke auch so, die ersten 3 Plätze sind jetzt vergeben und dann können wir ein bisschen künstliche Spannung um den verbliebenen Champions-League-Platz aufbauen.
Ja, da schielt der Borussia Dortmund auch irgendwie immer noch hin von Platz 11.
Aber von sehr weit weg.
Ja, ja, aber die Saison ist noch lang. Der Gewinner des Spieltages ist für mich der Sportclub Freiburg, denn sie haben jetzt zum dritten Mal in Folge 1:0 gewonnen beim FC St. Pauli. Freiburg ist Fünfter, nur ein Punkt hinter der Champions League. Und das ist Julian Schusters Premierensaison, das darf man echt nicht vergessen, ne? Dass die mit einem neuen Trainer arbeiten.
Und die waren auch zwischendrin schon wieder so ein bisschen abgestürzt, wo man dachte, sie schwächeln. Aber.
Und wo könnten sie erst stehen, wenn sie Elfmeter schießen könnten?
Ja.
Das habt ihr schon mitbekommen, es war der 6. verschossene Elfmeter der Freiburger. Das ist fast Rekord, 7-mal ist glaube ich Rekord vom BVB irgendwann in den 60ern oder so. Vincenzo Grifo hat ihn verschossen, hat den Panenka-Elfmeter gewählt, also wollte so in die Mitte lupfen und deswegen haben wir ihn gefragt, was wird er denn beim nächsten Mal anders machen?
Ja, der nächste muss einfach rein und egal wie.
Ja, nur mal gucken, ob er dann auch wieder schießt.
Ja, man muss aber auch sagen, das ist natürlich gemein, wenn du gegen Vasi schießt, der alle 3, glaube ich, gehalten hat, die gegen St. Pauli gepfiffen wurden in der Saison. Und der hat dann bei Noah Weishaupt auch noch nachgefragt, was er machen soll.
Also, und hat im Hinspiel auch schon gehalten, glaube ich.
Genau,
Ja, haben wir noch mehr Gewinner des Spieltages, Anne?
Ja, ich hätte noch ungewöhnlich in der Kategorie die TSG Hoffenheim. Mhm. Die hat 3:1 in Bremen gewonnen und ich finde, das musst du dann erstmal machen, wenn du mit dem 0:4 gegen Union da angereist kommst, nach 6 Minuten durch ein Eigentor hinten liegst und dann so eine Moral zu zeigen, das Spiel 3:1 zu gewinnen und dann halt noch davon profitierst, dass quasi alle Teams um dich rum, jetzt außer Bochum, verloren haben.
Aber es war doch klar, dass Hoffenheim in Bremen gewinnt. Denn der letzte Bremer Heimsieg gegen Hoffenheim liegt schon 11 Jahre zurück.
Ja, aber ich finde halt trotzdem in der Situation, die TSG gerade ist, also ja.
Ja, die haben sich jetzt abgesetzt und jetzt wird es da unten im Abstiegskampf eher so ein Dreikampf um die Relegation fast schon.
Könnte auf jeden Fall passieren.
Was haben wir noch nicht genannt? Stuttgart gegen Wolfsburg. Wolfsburg siegt 2:1. Da habe ich eigentlich nur darauf geachtet, wer kriegt Gelb beim VfB. Denn Mittelstädt, Wagnermann und Stiller sind bei 4 gelben Karten. Und das übernächste Spiel ist ja gegen die Bayern, das nächste ist gegen Hoffenheim. Das heißt, jetzt hätte sich eine gelbe gelohnt. Es gab auch 3-mal gelb für den VfB, aber keiner von den genannten hat sich eine gelbe Karte geholt.
Also keine Taktik dahinter.
Keine Taktik. Das heißt, gegen Hoffenheim wird es jetzt ein Ritt auf der Rasierklinge für den VfB. Und ja, Respekt natürlich an Wolfsburg, da zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das 1:0 von Stuttgart durch Woltemade, das war auch bei mir in der Verlosung für das Tor des Spieltags. Das war ja auch sauschön gemacht, wie er 3 Verteidiger austanzt. Und dann auch nochmal Comeback-Qualitäten gezeigt.
Ja.
Also die Wolfsburger, auch so ein Team, das am Anfang der Saison noch sehr geschwächelt hat. Da gab es ja dann auch diese Diskussion zwischen Hasenhüttl und den Fans. Und ich dachte eigentlich nicht, dass der zu dem Zeitpunkt noch Trainer ist. Aber man hat ihn in Ruhe machen lassen und die sind jetzt auch wieder in Richtung Europa unterwegs.
So sieht's aus. Und wir sind Richtung Ende unterwegs,
ja.
Wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast.
Ein 0:0 zwischen Augsburg und Leipzig hätte ich.
Ja, davon habe ich auch gehört. da können wir ja vielleicht nach der Sendung nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Das ist ein Spiel, da
müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr im Einzelnen drauf eingehen. Jetzt steht an Champions League. Wo kann man das hören?
Bei uns natürlich, bei Sportschau Live, alle Spiele in voller Länge.
Und das Bundesliga-Update gibt es dann am kommenden Donnerstag wieder, dann mit einer Vorschau auf den 23. Spieltag. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.